Lied Nummer 17.
Deinen Stand sichtbar gesegnet. Amen. Können wir das alle sagen? Er hat meinen Stand sichtbar gesegnet. Und das ist, weil er aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. Strömen der Liebe. Wir haben nicht immer die Liebe Gottes im Blick, aber er hat geregnet, ob wir ihn jetzt wirklich wahrnehmen oder nicht. Vieles hat er gemacht. Ohne unser Zutun, ohne unser Wissen sogar. Er hat mit Strömen der Liebe geregnet. Ja, alles, was der Herr tut, macht er in Liebe zu uns. Und denke daran, was der Allmächtige kann. Schon aus unseren Erfahrungen müsste unser Glaube, unser Vertrauen in den Herrn stark sein. Wir denken daran, er ist allmächtig. Er kann alles. Und so beten wir auch. Herr, du bist allmächtig. Herr, tue deinen Willen auch in meinem Leben weiterhin, Herr. Und in der Gemeinde weiterhin. Der Allmächtige kann, der dir mit Liebe begegnet. Das ist jetzt die Zeile, die mich doch sehr angesprochen hat. Er ist mir begegnet, tatsächlich. Ich habe ihn erfahren. Aber was ich erfahren habe, war seine Liebe. Und ich habe es nicht nur einmal erfahren und wir alle nicht. Ja, dass wir hier in der Gemeinde zusammen sind, das ist auch ein Ergebnis, dass er mit Strömen der Liebe geregnet hat. Dass er uns erhalten hat im Glauben bis heute. Das ist, dass er uns begegnet ist. Und auch wir können unser Anteil geben, dass wir ihm begegnen. Willst du nicht den berühren, der dich segnet mit Liebe? Wir nehmen diese Aktivität in Anspruch. Wir wollen unserem lebendigen Gott begegnen und auch seine Liebe erfahren. Lob den Herrn für heute Morgen. Lobe den Herrn für Brot und Wein. Ausdruck seiner Liebe.
Wenn ich diese fünfte Strophe singe, jedes Mal bin ich angesprochen. Seele, vergiss es ja nicht. Ja, nicht vergessen. Lobe den Herrn. Wir dürfen nie vergessen, was der Allmächtige kann. Uns daran erinnern und den Allmächtigen dafür auch loben. Ja, wir loben dich heute Morgen zusammen, Herr, für alles, was du bisher getan hast. Und wir glauben dir, dass du auch mächtig bist, noch vieles an uns zu tun.
Was mir auch so in den letzten Monaten ein großes Anliegen ist, ist wirklich der Glaube. Und da habe ich Verse aus Johannes 17, die Verse 20 und bis 23. Da heißt es, und ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, hast du ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir, damit sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Und es ist Zuversicht und Bestätigung wirklich für den Tisch, dass wir eins sind. Und Markus 16, Vers 14. Und später erschien er den Elf, während sie zu Tische lagen, und er schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, weil sie denen nicht glaubten, die ihn von den Toten auferweckt gesehen hatten. Also der Herr liebt keinen Unglauben. Und die letzte Stelle ist aus Markus 15, Vers 29 und bis 31. Da geht's nochmal um die Kreuzigung. Da ist die Situation ab Vers 29. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sagten, ha, der du den Hempel abbrichst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst, steig herab vom Kreuz. Ebenso spotteten auch die hohen Priester und Schriftgelehrten untereinander und sagten, er hat andere gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Sie wissen überhaupt nicht, was der Herr am Kreuz vollbracht hat. Und das ist wirklich dieses Erlösungswerk, dass wir durch sein Blut und durch sein Fleisch gerettet werden, alle, die an ihn glauben. Und das sichtbare Zeichen für alle heute ist, dass wir den Tisch feiern im Gedenken daran und dass alle eingeladen sind, die den Herrn in ihr Herz aufgenommen haben, am Tisch teilzuhaben. Und wirklich diesen Glauben in die Welt hinauszutragen und allen Menschen davon zu berichten, dass es wirklich mehr gibt, als wir mit unseren Augen heute sehen können. Und dass wir in die Beziehung zu unserem himmlischen Vater kommen können dadurch, dass wir glauben, dass wir wirklich in unserem Herzen glauben und ihn in unser Leben eingeladen haben. Und das ist die einzige Voraussetzung, die einerseits einfach ist, andererseits schwer. Der Glaube ist eine innere, eine persönliche Überzeugung. Und das ist wirklich das Besondere, dass dies uns in die Lage versetzt, ewiges Leben auch zu haben und die Wiederherstellung unserer Beziehung zu ihm. Amen.
Damals gab es einen hohen Priester, der hieß Kaiphas. Und er hat gesagt in Johannes 11, Vers 50, ihr bedenkt nicht, dass es besser für uns ist, wenn ein Mensch für das Volk stirbt, statt dass die ganze Nation zugrunde geht. Das aber redete er nicht von sich selbst, sondern weil er jenes Jahr hohe Priester war, weil, sagte er, dass Jesus für die Nation sterben würde. Und nicht für die Nation allein, sondern um auch die Kinder Gottes, die zerstreut waren, in eins zusammenzubringen.
Ja, der Herr fügt nicht nur zusammen, das ist der Anfang. Er möchte uns auch zusammenhalten und zusammen aufbauen. Zu seinem Zeugnis, zu seiner Herrlichkeit. Und bei dem Aufbau, das geht ja nicht nach Menschenweise, sondern hatte ich in dieser Woche den Vers in Apostelgeschichte 20, Vers 32. Der Paulus hat ja schon viele Geschwister in Ephesus zusammengefügt. Und dann sagt er zum Schluss, als er sich von ihnen verabschiedet hat, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das fähig ist, euch aufzubauen und euch das Erbe zu geben unter allen, die geheiligt sind. Und in dem Bewusstsein bin ich dann die ganze Woche morgens zum Wort gekommen, auch tagsüber. Herr, ich befehle mich jetzt dem Wort der Gnade. Ja, für den Aufbau brauchen wir viel Gnade. Und die Gnade hält uns auch beim Wort. Dann kam mir auch dieser Vers in Hebräer Kapitel 1, Vers 3. Er, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge trägt durch das Wort seiner Kraft und die Reinigung von den Sünden vollbracht hat, er hat sich zur Rechten der Majestät in der Höhe niedergesetzt.
Ich habe die Woche in dem Buch gelesen, das normale Christenleben. Und da kam ein Punkt raus, der mich sehr berührt hat. Und zwar ging es darum, dass der Herr gestorben ist, um uns wirklich zur Herrlichkeit zu führen. Nicht nur, dass wir frei sind von unseren Sünden. Das war der Stand, den Adam hatte, bevor er gefallen ist, sondern dass wir Anteil haben an dem Baum des Lebens, an Christus und an seiner Herrlichkeit. Es kam ja auch hier so vor, in dem Vers 3 von Hebräer 1, er, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist. Gell? Der Vater sehnt sich nach vielen Söhnen, die diese Herrlichkeit tragen. Es ist ein so großes, wunderbares Erbe, das man eigentlich gar nicht fassen kann. Und dieser Tisch hat uns diesen Zugang geweiht. Ja, Herr, wir loben dich. Vater, danke für dieses Werk von deinem Sohn, das du uns erwählt hast, Herr. Wirke diese Herrlichkeit deines Sohnes in uns, Herr. Für dich verherrlichen, Herr. Amen.
Letztes Mal haben wir über die Gnade gesprochen und über den Gott aller Gnade. Ja, Gott ist die Gnade ja selber. Und wir haben gehört, wir leben in der Zeit der Gnade. Wir leben nicht mehr im alten Bund, wir leben im neuen Bund. Und es ist die Zeit des Geistes, es ist die Zeit der Gnade. Und für uns persönlich hat die Zeit der Gnade angefangen, als ich den Herrn in meinem Leben aufgenommen habe. Dass der Geist des Herrn in meinen menschlichen Geist hineingekommen ist. Und nun habe ich Zugang zu dieser Gnade, zu der Quelle der Gnade. Gell? Und die Zeit, die mir gegeben ist, die ist dafür da, dass ich ja zu dieser Quelle komme und schöpfe Gnade um Gnade. Und ich habe mal geschaut, auch im Liederbuch gibt es viele Lieder, die Gnade erwähnen. Lied 82, mir hat gefallen, die Gnade, die ist oft im Zusammenhang mit der Gemeinde. Ich will ewig singen von der Gnade des Herrn. Von der Gnade singe ich. Welche Gnade, ich bin in der Gemeinde des Herrn. Von der Gnade meines Herrn sing ich. Lob den Herrn. Mit dem Mund verkünde ich, wie treu er ist, wie treu er ist. Mit dem Mund verkündige ich, wie treu er ist, ja treu der Gemeinde. Wir haben Zugang zu der Gnade, wir können zu dieser Gnade jeden Tag kommen und sollen es auch tun und schöpfen. Und wie machen wir das? Wir wenden unser Herz dem Herrn zu, gell? Wir machen das durch das Wort, wir rufen ihn an, in Gemeinschaft singen, beten, loben, in den Versammlungen. Und so gewinnen wir den Herrn, aber durch unseren Mund können wir auch die Gnade austeilen, weitergeben und die Gemeinde aufbauen. Lob den Herrn. Zu dem Sprechen, Kolosser 4, Vers 6. Euer Reden sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Oder Epheser 4, Vers 29. Lasst kein faules Wort aus eurem Munde kommen, sondern was für eins, sondern nur ein solches, das gut ist für den nötigen Aufbau, um Gnade darzureichen denen, die es hören. Lob den Herrn.
Mit der Gnade beschäftigt und ein Lied oder ein Chorus des Liedes, das nicht in unserem Liederbuch, hat mich immer wieder begleitet diese Woche und habe das zu meinem Gebet gemacht. Das ist, geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Amen. Wir bleiben in seinem Frieden, wir hören auf seine Worte und wir bleiben in seiner Nähe. Amen.
Dann lesen wir jetzt zusammen die Verse. Zunächst die Überschrift. Durch den Glauben Zugang zu dieser Gnade. 1. Petrus 5, 10 bis 11. Und Kapitel 4, 10 bis 11. Und nochmal Kapitel 5, 5 bis 7. Und 1. Korinther 1, die Verse 4 bis 6.
Wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist Geist und Leben. Herr Jesus Christus, offenbare dich in deinem Wort. Wir wollen heute Morgen noch einmal Gemeinschaft haben über 1. Petrus. Es gibt wirklich immer noch einiges zu sagen. Petrus beendet diesen ersten Brief in sehr ermutigender Weise. Er sagt, der Gott aller Gnade. Das ist wunderbar. Also einerseits, der Herr ist Gott über allem, größer als alle. Ich las diese Tage die Psalmen und da sagt er, seine Einsicht ist ohne Maß. Gottes Einsicht ist unergründlich. Seine Intelligenz, er weiß alles, kann alles. Und trotzdem für uns ist er der Gott aller Gnade. Gott hat seine Beziehung zu uns auf die Grundlage der Gnade gelegt. Er geht mit uns um, gemäß seiner Gnade. Im Alten Testament war das Gesetz die Grundlage. Wer das Gesetz Moses verworfen hat und ungehorsam gelebt hat, musste sterben. Das war die Grundlage. Das war die Abmachung. Das war der Bund, den Gott mit ihnen gemacht hat. Aber wir heute haben die Gnade. Das ist wunderbar. Und diese Gnade ist von ihrem Wesen her genauso wie Gott. Dasselbe Wesen. Die Gnade lässt sich nicht systematisieren. Sie ist geheimnisvoll, sie will von uns erfahren werden und sie ist sehr vielseitig. Dazu lese ich doch noch mal einen Vers vor, und zwar Johannes. Ja, ihr kennt den Vers alle, trotzdem lese ich das noch mal vor. Denn aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Also der Johannes, der setzt manchmal die grammatischen Regeln außer Kraft, um etwas zu zeigen. Es müsste eigentlich heißen, Gnade und Wahrheit sind. Aber er sagt, ist. Um deutlich zu machen, diese zwei Sachen sind in einer Person. Du kannst es nicht mehr trennen. Gnade und Wahrheit in einer Person. Und wie die Brüder gesagt haben, wir empfangen Gnade, indem wir den Herrn in unser Leben aufnehmen. So, das gibt es nur im Herrn. Also manche Menschen sind sehr gerade. Ich hatte eine Tante, die war sehr gerade. Aber das tut manchmal sehr weh. Also die können ihre ganze Umgebung verletzen. Die Worte sind wie Schwertstiche. Und dann gibt es wieder die anderen, die sind voller Gnade. Und da bleibt die Wahrheit auf der Strecke. Die nehmen es nicht so genau mit der Wahrheit. Aber der Herr ist wunderbar. Beides. Er ist die Wahrheit, aber nicht ohne Gnade. Es ist einzigartig. Das gibt es nur einmal. Das gibt es nur in Jesus Christus. Und diese Gnade ist sehr reich. Eine Fülle. Und ich möchte heute Morgen nur ein bisschen eingehen auf ein paar Punkte. Es gibt viel zu sagen, aber es genügt mal 3 oder 4 Punkte. Und gerade diese Fülle hat eigentlich bei uns die Folge Dankbarkeit. Dankbarkeit. Es gibt im Alten Testament einen Psalm, Psalm 50, von Asaf, und da sagt Gott seinem Volk: Ich tadle euch nicht. Ich tadle euch nicht wegen den Opfern. Brandopfer, Sündopfer, Speisopfer, alles, alles in Ordnung. Und dann sagt Gott: Ich nehme keinen Stier aus deinem Haus. Das heißt eigentlich, alles, was du Gott gibst, das gibt er dir irgendwann wieder zurück. Ich nehme keinen Stier aus deinem Haus. Aber er sagt: Ich tadle dich. Er sagt: Opfere Gott Dank. Das hat ihn gestört. Opfere Gott Dank. Warum sagt er opfern? Habt ihr darüber mal nachgedacht? Opfere Gott Dank. Warum opfern? Doch nicht so schwer. Aber er sagt das, weil es immer etwas gibt, was uns irgendwie stört. Das ist so. Es wird nie so sein, dass alles toll ist. Wir sind in Gemeinschaft mit dem gekreuzigten Christus und müssen auch unser Kreuz tragen. Da gibt es keinen Urlaub. Wir waren letztes Jahr weg an der Ostsee, trotzdem Kreuz tragen. Steht auf dem Plan. Und trotzdem sagt Gott: Opfere Gott Dank. Auch wenn das so ist. Dir gefällt was nicht, trotzdem sagt Gott: Nein, opfere Dank. Ich muss sagen, das gehört sich so. Also wie ein Bruder heute Morgen schon sagte, viele Dinge, die Gott tut, merken wir gar nicht. Das wird er dir nicht sagen. Wenn Gott dir Gutes tut, das sagt er dir nicht. Er tut es einfach. Ich sage euch, viele Bewahrungen kommen von ihm. Ich sage es von mir, er hat mich oft bewahrt. Nicht nur äußerlich, auch innerlich bewahrt. Du willst was tun, sagen? Nein, lass es. Es ist nicht gut. Manchmal ist eine Bewegung in uns: Schweige, lass es. Du musst nicht sagen. Das ist eine Bewahrung. Das ist Bewahrung. Und wir müssen Gott danken. Für Bewahrung danken. Und jetzt lese ich noch einen Vers vor. Den haben wir bei den Brüdern gelesen, ein schöner Vers. 1. Korinther 2, Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, das haben wir nicht, sondern den Geist, der aus Gott ist, dass wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Das ist viel. Ist euch das bewusst? Wir haben ein Erbe. Du hast ein Erbe. Das ist viel, was Gott uns in seinem Sohn gibt. Viele Dinge, worüber wir Gemeinschaft hatten: Wir haben die Salbung, wir haben die Umwandlung der Seele, wir haben die Gemeinde, Versammlungen. Versammlungen sind so kostbar. Ich bin so froh über Versammlungen der Gemeinde. Wir haben das zusammengefügt werden untereinander, die Einheit. Gott gibt uns viele, viele Dinge. Und wenn wir das Wort lesen, es gibt noch mehr. Einsicht, Einsicht. Du, das ist kostbar, wenn der Herr dir Einsicht gibt. Viele haben es nicht. Die tun irgendeine Torheit und es ist nicht gut. Aber der Herr gibt uns ein Maß an Weisheit, sogar geistliche Weisheit, dass wir den Herrn kennen können. Alles geschenkt. Also wie ein Bruder letzten Sonntag sagte: Geschenkt ohne Verdienst. Unverdient bekommen wir das von Gott geschenkt. Aber Gott erwartet von uns einen Dank. Darauf will er nicht verzichten. Dann der zweite Punkt. Das ist eine Sache, die gehört zur Gnade dazu. Das kann man nicht trennen. Das ist die Demut. Demut. Neulich hat ein Bruder schon darüber geredet. Es ist wichtig. Vor kurzem kamen wir zu sprechen auf die Geschichte mit dem reichen Jüngling. Ihr kennt die Geschichte? Der reiche Jüngling kommt zum Herrn und sagt, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben habe? Eine gute Frage. Es war sein Anliegen. Er möchte ewiges Leben. Er möchte ins Reich Gottes hinein. Ist gut. Und dann sagt der Herr, du halte die Gebote. Ganz klar. Was soll ich tun? Halte die Gebote. Gott hat Ordnungen verordnet. Halte das. Dann sagt er, ja, das habe ich getan von meiner Jugend an. Das habe ich alles gemacht. Was fehlt mir? Er hat gemerkt, mir fehlt was. Deutlich gemerkt, da ist ein Hindernis in mir, ins Reich Gottes hineinzukommen. Was fehlt mir? Er hat es nicht gesehen. Dann sagt der Herr, verkaufe alles, was du hast, gib den Erlös den Armen und komm, folge mir nach. Und wie gesagt, er war reich, Vermögen. Und Markus schrieb in seinem Evangelium, er war bestürzt. Und er ging traurig hinweg. Warum ging er hinweg? Das ist die Frage. Warum blieb er nicht? Warum hat er den Herrn nicht angefleht? Herr Jesus, hilf mir, loszulassen. Er hätte sagen können, Herr Jesus, ich hänge daran. Meine Seele hängt daran. Hilf mir, dass ich loskomme. Der Herr hätte was getan. Der Herr hätte ihm geholfen. Aber er ging traurig hinweg. Und diese Geschichte ist eine gewisse Ermahnung. Sei demütig. Es hat ihm gefehlt. Sich demütigen. Also das ist so gut, manchmal dem Herrn zu sagen, Herr, ich schaff's nicht. Herr Jesus, ich schaff's nicht. Hilf mir. Ich brauche Gnade in dieser oder jener Sache. Auch Petrus, ja, 1. Petrus 5, Vers 5, sagt er, Gott widersteht den Hochmütigen. Das heißt, er wirkt ihnen entgegen. Er ist nicht einverstanden mit dem Hochmütigen. Dem Demütigen gibt er Gnade. Und ich muss bekennen, es ist so leicht, in den Stolz hineinzukommen, sage ich von mir. So schnell regen sich Gedanken, die man besser lässt. Ja, ich habe gemerkt beim Lesen der Bibel und auch in meinem eigenen Leben, der Herr ist sehr genau damit. Er passt genau auf. Du, überheb dich nicht. Ich möchte gern dazu was sagen. Petrus hat den Herrn verleugnet. Das wollte er nicht. Als sie dort zusammen saßen beim Passa, da war die Atmosphäre, schöne Atmosphäre, alles in Ordnung und der Herr war dort. Und dann sagte der Herr, ihr werdet mich alle verleugnen. Petrus, nein, 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 nein. Und der Petrus sagt, wenn alle, die hier sitzen, dich verleugnen, ich nicht. Also das war schon ein bisschen dick aufgetragen. Wenn alle dich verleugnen, ich nicht. Ich gehe mit dir hin, überall. Aber er hat nicht gesehen, was kommt. Und er hat das Wort des Herrn auch nicht beachtet. Und dann kam die Situation. Und die Situation war schwerer, als er dachte. Dann saß er da am Feuer. Und dann sagt eine Magd, du bist einer von diesen Jüngern. Nein, 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 nein. Ich weiß nicht, was du sagst. Dann sagt nochmal eine Magd. Du bist einer von denen. Petrus, er hatte Angst, ganz klar. Und Matthäus sagt, er schwor, ich kenne den Menschen nicht. Gedemütigt, zerbrochen. Petrus war zerbrochen. Er weinte bitterlich. Gute Reaktion, ja. Er war nicht wie Judas. Judas war falsch, aber Petrus, der war ein gerader Mensch. Und der Herr hat es wiederhergestellt, die Beziehung wiederhergestellt. Und zu Pfingsten hat Petrus die Mitteilung gemacht. 3000 sind gerettet. 3000. Weißt du, wir sind froh, wenn einer den Herrn annimmt. Ich bin froh. Wenn ich ein Wort sage und einer nimmt den Herrn an, das ist schon gut. Und Petrus, 3000. Du, wenn Petrus nicht zerbrochen wäre, der hätte sich überhoben. Der hätte gedacht, ich bin toll. 3000, das kann keiner. Das kann nur ich. Aber der Herr hat erlaubt, dass dieser Mann zerbrochen wird, damit er ihn benutzen kann. Und damit er diese Gnade hat, Menschen zum Herrn zu führen. Und Petrus wusste auch genau, was er sagen muss. Petrus hat schnell geantwortet, sagen, was sollen wir tun? Tut Buße. Zack, tut Buße. Und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi und ihr werdet gerettet werden. Und das ist die Sache mit der Demut. Der Herr, er muss uns manchmal demütigen, damit er uns benutzen kann. Damit er mit uns etwas machen kann. Letztendlich müssen wir sagen, er ist der Herr. Er regiert in seinem Haus. Wir sind eigentlich nur Knechte, die er benutzen will. Gut, so viel dazu. Dann komme ich zum dritten Punkt. Und das ist auch eine schöne, wirklich eine schöne Sache. Das lese ich nochmal vor. Und zwar 1. Petrus 4, 10 und 11. Wie jeder eine Gabe empfangen hat, jeder, so dient einander damit als gute Haushalter der vielfältigen Gnade Gottes. Also jeder. Keiner kann sagen, ich habe nichts. Gott gibt vielfältig. Und wir sind in einer so großen Gemeinde wie Stuttgart. Du, wir brauchen viele Dienste. Verborgene und sichtbare. Die Gemeinde braucht jede Art von Diensten. Dass sie gesund ist und dass wir alle gut vorangehen können. Und dazu muss ich auch sagen, es gibt verborgene Dienste. Die sieht niemand. Die sind sehr wichtig. Wenn das nicht funktioniert, funktioniert auch das Öffentliche nicht. Also, die Regie da oben, das ist gut. Wenn das nicht funktioniert, dann haben wir ein Problem. Ich muss euch sagen, ich schätze diese Brüder, die das Mikrofon herumtragen. Ich bin jedes Mal dankbar, dass sie das machen, da herumlaufen, und weil manche können nur online zuhören. Die müssen verstehen, was hier gesagt wird. Die Platzanweiser, also denk nicht, dass das kleiner Dienst ist. Geschwister begrüßen, ermutigen, allerlei Dinge erledigen. So viel Dienste, Kinderdienst. Übersetzung ist sehr wichtig. Wir wollen, dass alle das Wort Gottes mitbekommen. Übersetzung, jawohl. Und dann erwähne ich noch einen Dienst, den wirklich alle machen können. Also es gibt Geschwister, die können nicht mehr arbeiten. Besonders Ältere, Kranke. Wir können alle beten. Gebet ist ein Dienst. Gebet ist nicht ein Vergnügen. Es ist eine Arbeit. Also die älteren Schwestern, die zu Hause sind, ich schätze, wenn sie beten. Das braucht die Gemeinde. Das brauchen wir hier in der Versammlung, dass gebetet wird. Da die Schwestern haben jeden Mittwoch eine Gebetsgemeinschaft. Gut, Gebet. Die Bibel gibt uns dazu eine Anleitung oder ein Beispiel. Der Prophet Elia. Elia trat eigentlich nicht so groß in Erscheinung, wie zum Beispiel Jeremia. Der war oft im Tempel und musste reden. Oder Jesaja. Diese Propheten waren ziemlich aktiv. Elia war mehr im Hintergrund, weil die Zeit damals sehr schwer war. Also, ihr wisst, Ahab und Isabel, die haben nicht lange gefackelt. Die haben die Propheten zur Seite gebracht und getötet. Schwere Zeit. Und Elia musste aufpassen. Wir wissen ja, er hat aufgepasst auf sein eigenes Leben. Aber jetzt lese ich mal vor, was er da zum Ahab sagt. 1. Könige 17, Vers 1. Und es sprach Elia, der Tischbitter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn, der Gott Israels, vor dem ich stehe, das war sein Geheimnis. Er stand vor dem Herrn. Er hat mit Gott zusammengearbeitet. Also hier, das ist natürlich eine harte Sache. Kein Regen. Also bei uns in Deutschland, paar Monate kein Regen. Das ist schon schlecht. Aber in einem heißen Land wie Palästina, wie Israel, 3,5 Jahre kein Regen. Ja, da stirbt alles. Da sterben Menschen und Tiere. 3,5 Jahre. Aber Elia hat das getan in Einheit mit Gott, damit das Volk Gottes sich zurückwendet zum Herrn. Ihr wisst, Ahab und Isabel haben den Götzendienst gefördert. Götzendienst, das war der allgemeine Glaube. Und es sollte so sein, damit sie aufwachen, damit das Volk aufwacht. Hey du, wende dich zu deinem Gott. Geh nicht weiter auf diesem bösen Weg. Deswegen diese Strafe. Und dann hat Gott den Elia verborgen. Und dieser Elia war außerordentlich wichtig. Geschwister, das ist wichtig für uns in der Gemeinde, das zu wissen. Gebet ist so wichtig für den Herrn. So wichtig. Also ich bestätige, was ein Bruder gesagt hat vor einiger Zeit. Wir müssen für alles beten. Auch für die Regierung. Denk nicht, das geht schon alles von selbst. Nein, es geht nicht von selbst. Wir müssen sagen, Herr, gib uns Frieden. Fördere das Evangelium. Rette Menschen. Und dieser Elia, dann hat Gott ihn verborgen. Elia, geh weg, verbirg dich. Es muss so sein. Und am Ende von 3,5 Jahren sagt Gott zu ihm, Elia, ich will Regen geben. Dann hat Elia noch dieses große Wunder gemacht mit dem Feuer vom Himmel, damit sie verstehen, einer ist Gott. Sie mussten verstehen, der Baal, das ist nichts, den kannst du vergessen. Einer ist Gott. Der kann retten. Der kann alles. Aber weißt du, Elia, er ging dann hin und betete. Er betete. Das heißt, selbst wenn der Herr uns etwas zeigt, das geht nicht einfach von selbst. Wir müssen beten. In der Gebetsversammlung, wir müssen beten für den Vorsatz des Herrn. Der geht nicht einfach so von selbst. Herr, dein Vorsatz. Was wir innerlich gesehen haben. Elia hat das gesehen. Gott will Regen geben. Okay? Er beugt sich 7-mal nieder. Nicht nur einmal. Nicht nur einmal und jetzt ist okay. 7-mal. So lange, bis er wusste, Gott hat geantwortet. Und so lange müssen wir beten. Bis wir innerlich eine Gewissheit haben, jawohl, der Herr hat's gehört. Gebet ist so wichtig. Und irgendwann habe ich angefangen, für alle möglichen zu beten. Und ich habe gemerkt, das ist gut. Der Herr belohnt es. Ich habe für meine Kollegen gebetet. Ich habe für die Ärzte gebetet. Ich habe für die Regierung gebetet. Bete für die Geschwister der Gemeinde. Ja, wir sollen für alle Menschen beten. Und auch danken. Das auch. Ja, und ich komme nochmal zurück zur Gnade. Der Herr gibt Gnade. Er gibt uns auch Gnade für Gebet. Er gibt uns Freude zu beten. Also manchmal ist so eine Freude zu beten, dann willst du nicht mehr aufhören. Das wünsche ich uns allen. Das wünsche ich jedem hier in der Gemeinde. Lobe den Herrn für den Gott aller Gnade.
Wenn jemand redet, dann als Gottes Aussprüche. Wenn jemand dient, dann aus der Kraft, die Gott darreicht. Und das ist eigentlich auch meine Erfahrung im alltäglichen Leben. Wir können nicht dienen, wenn wir nicht die Gnade nehmen. Und jeden Dienst, den ich tue, drängt mich der Herr, vorher zu beten. Manchmal habe ich auch gar keine Kraft und dann denke ich, Herr, ich habe überhaupt keine Lust, aber Herr, ich sehe die Notwendigkeit. Und dann gibt der Herr die Kraft. Und das habe ich schon so oft erlebt, ja. Und ich bin dem Herrn so dankbar, dass der Herr in uns regiert und in uns wächst und wirklich auch diese Gnade vielfältig ausführen lässt. Und dafür danke ich dem Herrn.
Wenn wir sehen, was die Fülle der Gnade alles für uns ist, müssen wir eigentlich nur danken. Ja, das war das Erste, was du gesagt hast. Und ich habe dazu noch zwei Verse. In Kolosser 4, Vers 2, haltet an am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Das ist eigentlich immer das Erste, was wir sollten. Danksagen. Und nicht jammern im Gebet, sondern erstmal Danksagen. Wir haben viele, viele Anliegen. Der Herr sagt auch, wir dürfen ihm alles bringen. Aber wir beten mit der Haltung, der Herr hat uns so viel geschenkt. Das ist ja wunderbar. Dann hat man noch eine Stelle in 1. Thessalonicher 5, wo es heißt, freut euch alle Zeit, betet unablässig, sagt Dank in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Den Geist dämpft nicht, lobt den Herrn. Es ist einfach schön, dem Herrn Dank zu sagen, besonders in der Versammlung, auch an seinem Tisch. Ja, das berührt mich immer, wenn man hier viel Dank dem Herrn bringt und dem Vater. Lobt den Herrn.
Die Dankbarkeit, die kommt durch den Zugang zu dieser Gnade. Wenn wir reichlich diesen Zugang zu der Gnade nehmen im Glauben, dann kommt auch die Dankbarkeit aus uns heraus. Lobt den Herrn.
Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid in einem Leibe und seid dankbar. Und seid dankbar. Immer wieder kommt es hier in diesen Versen zu der Dankbarkeit. In Vers 14. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und dann kommt dieser Vers. Lasst das Wort Christi reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit einander lehrend und ermahnend, in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, mit Gnade in euren Herzen Gott singend. Ja, das ist Dankbarkeit. Das spricht aus der Fülle der Gnade, die ich genossen habe. Und dann, und alles, was ihr auch tut, in Wort oder Werk, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Gott wartet auf unser Danke. Das ist mir heute Morgen sehr klar geworden wieder. Wo er hier auch spricht, wir sind berufen in einem Leib und sei dankbar. Wir können dankbar sein. Vom ersten Augenblick, wo ich die Gemeinde kennengelernt habe, habe ich gemerkt, dass ich von der Gnade versorgt werde. Und ich war dankbar. Ich habe natürlich in der langen Zeit auch vieles Unangenehme, Schlechtes und Verletzungen und dies und das erlebt, aber ich bin dankbar. Ich bin immer noch dankbar. Ich bereue nicht, dass ich diesen Weg genommen habe. Natürlich, wir haben immer auch den Weg zum Herrn, für Dinge, die wir nicht in Ordnung gebracht haben, es in Ordnung zu bringen. Wir sind dankbar, wenn wir Vergebung bekommen. Wir sind dankbar für die Versorgung des Geistes. Wir sind dankbar für Geschwister, die auch den Herrn kennen und austeilen. Das ist die größte Gnade, die wir haben können. Wir wollen für alles danken. Herr Jesus, wir loben dich noch einmal. Seid gewurzelt und erbaut in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt seid, und seid in demselben reichlich dankbar. Das ist in Kapitel 2, Vers 7. Ja. Der Kolosserbrief spricht immer wieder von Dankbarkeit. Ja, alle Briefe reden von Dankbarkeit. Wir haben immer Möglichkeit, wir können über unseren Zustand nörgeln, wir haben ja auch unsere Beschwerden und so, ja, Eltern haben Altersbeschwerden und so weiter. Wir können nörgeln, aber wir können auch sagen, ich bin dankbar. Herr Jesus, ich danke dir. Lob den Herrn.
Aus Jakobus 5, Vers 17 ist es. Elia war ein Mensch von gleichen Empfindungen wie wir. Und er betete ernstlich. dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er. Amen. Wieder betete er. Und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Er war nichts Besonderes, Geschwister. Er war ein Mensch wie wir.
Mich hat dieses Beispiel von Petrus berührt, wo er den Herrn verleugnet. Und ich finde, die Geschichte kommt am Anfang relativ weit weg rüber. Also wenn mich jemand fragt, ob ich gläubig bin, dann gebe ich das gern zu. Und ich denke jetzt, wenn ich die Geschichte höre, nicht direkt, dass ich selbst den Herrn verleugnen würde. Aber der Herr hat mich berührt, dass wir den Herrn auch verleugnen, wenn wir uns der Welt zu sehr anpassen. Wenn wir dieses Leben, was wir in uns haben, wenn wir den Herrn nicht rauslassen, wenn wir ihn nicht zum Ausdruck bringen in unserem Leben und ihn auch anderen austeilen. Amen.
Was heute Morgen gesagt wurde, aus Lukas Kapitel 17, 11 bis 19. Warum? Weil sie zeigt, wie es doch erstaunlich ist, dass Gott die Dankbarkeit braucht und die Dankbarkeit von uns möchte. Es ist ihm nicht egal, ob wir dankbar sind oder nicht. Warum ist Gott die Dankbarkeit so wichtig? Wer Dank opfert, er sagt, ehrt mich, preist mich. Sage nicht, aber es ist doch egal, ob man jetzt dankbar ist. Es ist doch Gott, der hat doch alles. Sag das nicht. Gott braucht deinen Dank. Nur als Beispiel, Lukas 17, was macht er? Der Herr heilt 10 Aussätzige. Die haben alle Lepra, das ist eine tödliche Krankheit. Er sagt, geht, zeigt euch den Priestern. Die haben geschrien, Jesus, Meister, erbarme dich. Und er sagt nur, ja, geh hin, zeig dich den Priestern. Und während sie hingehen noch, werden die rein. Und was passiert jetzt? Einer von ihnen aber. 10 Leute, einer kehrte zurück, als er sah, dass er geheilt worden war. Und pries Gott mit lauter Stimme. Ist das nicht wunderbar? Der preist Gott mit lauter Stimme. Das verherrlicht Gott. Das freut Gott. Ja, er heilt auch alle 10. Er hat alle 10 geheilt. Warum sagt der Herr? Dann in Vers 17 antwortet Jesus dem Mann, der da zu seinen Füßen fällt und Danke sagt. Sind nicht die 10 gereinigt worden? Wo sind denn die 9? Also, ihn hat's gestört. Und warum? Weil wirklich unser Dank, unser Lob verherrlicht ihn. Hat sich sonst keiner gefunden, Vers 18, der wieder umkehrte, um was? Um Gott die Ehre zu geben. Halleluja. Das ist auch ein Dienst. Das ist wirklich ein Dienst. Wie heute rauskam. Unser Gebet, unser Dank ist auch ein Dienst. Wenn du am Tisch des Herrn siehst, sein vollbrachtes Werk, und kriegst keinen Dank über die Lippen, muss ich beschämt sagen, ist mir schon passiert. Ist nicht gut. Der Herr, es ist wirklich wert, ihm die Ehre zu geben. Und auch in unserem Alltag. Für alles, was der Herr gibt, sei es gut oder auch schlecht. So schön. Wir loben dich und danken dir trotzdem. Was ändert sich? Vielleicht nicht die Situation, aber dein Inneres. Du wirst geheilt. Du wirst mit Gnade versorgt. Du wirst dem Herrn näher gebracht. Und wir können sein Reich bauen, lobt den Herrn.
Einen Blick in den Himmel werfen. Da heißt es in Offenbarung 4, Vers 9, und wenn die lebendigen Wesen dem Herrlichkeit, Ehre und Dank geben, der auf dem Thron sitzt, dem, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Es gibt einige Verse in Offenbarung, wo im Himmel gelobt und gedankt wird. Hier auf der Erde sind wir Gottes Volk, bauen wir Gottes Reich. Und sind ein Volk voller Dankbarkeit und Lob. Kein klagendes Volk, ein Volk voller Dankbarkeit und Lob. Wie es heißt, in allen Dingen dankbar. Das heißt, wir gehen dankbar durch unser Leben. Dankbar durch den Tageslauf. vom Morgen bis zum Einschlafen. Lob den Herrn. Lass uns die Woche Erfahrung machen. Und das Danken ist das einfachste Gebet. Das einfachste Opfer, das jeder kann. Jeder anständige Mensch sollte dankbar sein. Und jeder Christ hat tausendfachen Grund, in allem dem Herrn zu danken. Lobe den Herrn. Lass uns diese Erfahrung machen und dieses Gebet üben. Im täglichen Leben, im Tageslauf, deinem Gott zu danken, das ist ein Wohlgeruch, der aufsteigt und bringt uns noch Freude dazu. Lob den Herrn.